Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundestag und Bundesrat haben heute eine milliardenschwere Entscheidung für die Zukunft des Euro gefällt. Sollten weitere Länder der Währungsunion in die Krise rutschen und Hilfe brauchen, kann Deutschland jetzt für bis zu 148 Milliarden Euro bürgen. In den Debatten sparte die Opposition nicht mit Kritik. Die Regierung peitsche das Gesetz unnötig durch. So stimmte im Bundestag nur eine Koalitionsmehrheit mit Ja, um den deutschen Beitrag zum Euro-Stabilisierungspaket freizugeben.
Der Euro ist den Ländern der Währungsunion lieb und teuer. 750 Milliarden Euro teuer, um genau zu sein. Ein gewaltiger Schutzschirm, der da aufgespannt wird. Für 250 Milliarden Euro birgt der Internationale Währungsfonds. 60 Milliarden kommen aus einem EU-Notfallfonds. 440 Milliarden an Garantien stellen die Euro-Staaten bereit. Verteilt werden diese 440 Milliarden im Bedarfsfall über eine Zweckgesellschaft, die in Luxemburg angesiedelt werden soll. Angenommen, ein kriselndes Euroland muss einen Milliardenkredit refinanzieren, aber keine Bank, kein Fonds will ihm dieses Geld geben. Dann kann es sich an die neue Zweckgesellschaft wenden, die beschafft das Geld am Kapitalmarkt. Die Garantien dafür übernehmen die Euro-Staaten, die am Schutzschirm beteiligt sind. Und die Zweckgesellschaft kann den Kredit an das Land weitergeben, das ihn braucht. Deutschland übernimmt als finanzstärkstes Land den größten Anteil am Schutzschirm mit Garantien über 123 Milliarden Euro. Auf Platz 2 folgt Frankreich mit 92, auf Platz 3 Italien mit 81 Milliarden Euro. Wenn eins der garantiegebenden Länder selbst Hilfe braucht, steigt übrigens der Anteil der anderen. Deutschland müsste also eventuell noch höhere Bürgschaften übernehmen, bis maximal 148 Milliarden Euro. Und genau diese knapp 148 Milliarden sind es, über die der Bundestag heute abgestimmt hat.
Die Stimmkarte einzuwerfen, das fiel heute keinem Abgeordneten leicht. Der gigantische Milliardenschutzschirm für den Euro, er soll kein Blankoscheck sein, den der Finanzminister unterschreibt, sondern er hat ein Ziel. Der Schutzschirm dient der Abschreckung. Er soll die Märkte beeindrucken. Sowohl seine Größe als auch das Tempo.
Wir müssen in Kraft setzen, was wir im Europäischen Rat verabredet haben. Denn die Märkte vertrauen erst, wenn es tatsächlich in Kraft ist.
Die SPD hat lange überlegt, ob sie zustimmen soll. Am Ende hat sie sich enthalten. Der Grund? Merkels Aussitzstrategie.
Sie müssen kämpfen, nicht andere. Sie müssen vorgehen, nicht andere. Sie sind doch nicht Deutschlands oberste Animateurin in der Politik, die andere auffordert. Sie müssen doch selber führen.
Hier ist aber heute nicht die Stunde dafür, dass Sie uns sagen, Frau Merkel ist furchtbar, Herr Schäuble ist furchtbar, ich bin furchtbar. Darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht darum, finden Sie, dass Europa stehen soll oder dass es fallen soll.
Fallen soll auf jeden Fall. Das Gesetz findet der CSU-Abgeordnete Gauweiler und will dagegen klagen. Andere stört, dass der Vertrag zum Rettungsschirm noch nicht fertig ist. Der Finanzminister habe hier nicht gerade für klare Sicht gesorgt. Ganz im Gegenteil, ein Versteckspiel der Regierung, nur um alles schnell durchzukriegen.
Es ist keine Drückeberger-Enthaltung, sondern eine, die darauf reagiert, dass die Bundesregierung im Verfahren mit diesem Parlament schäbig umgeht. Wenn wir hier mal um eine Million kämpfen im Bundestag für einen sozialen oder einen kulturellen Zweck, dann braucht das 9 Monate, bevor wir das Nein bekommen. Aber wenn es um zig Milliarden geht, läuft alles innerhalb einer Woche.
Und heute waren es sogar nur Stunden. Nach dem Bundestag stimmte am Nachmittag auch der Bundesrat zu.
Offiziell ist das hohe Tempo ein Zeichen an die Märkte nach dem Motto, seht her, wir stehen. Aber aus der Koalition heißt es, man will keine langen Debatten um diesen Rettungsschirm, auch um die Zahl der Kritiker zu begrenzen.
Hintergründe und Expertenmeinungen rund um das deutsche Hilfspaket und die Finanzmarktkrise gibt es auch im Internet unter tagesschau.de. Der Bankenrettungsfonds des Bundes SOFIN ist vergangenes Jahr tief in die roten Zahlen gerutscht. Auf 4,26 Milliarden Euro hätten sich die Verluste summiert, teilte der Fonds in Frankfurt mit. Ausschlaggebend dafür sei vor allem die Sanierung des maroden Immobilienfinanzierers Hypo Real Estate. So hätten Aktien, die der Rettungsfonds an der inzwischen verstaatlichten Bank hält, Milliarden an Wert verloren.
Auch der Antrittsbesuch des neuen britischen Premierministers Cameron in Berlin stand im Zeichen der Finanzkrise. Bundeskanzlerin Merkel forderte nach dem Treffen mit Cameron eine stärkere Regulierung des internationalen Finanzmarkts. Der britische Premier äußerte dagegen Bedenken, vor allen Dingen gegenüber den EU-Plänen für schärfere Kontrolle riskanter Hedgefonds. Die Ursachen der Krise lägen vielmehr in den überhöhten Schulden der Staaten. Merkel und Cameron sagten sich eine insgesamt intensivere Zusammenarbeit zu.
Die USA stehen vor der größten Finanzmarktreform seit der Weltwirtschaftskrise. Der Senat stimmte für ein Gesetz, mit dem die Bankenbranche stärker kontrolliert und Verbraucher besser vor unseriösen Geschäften geschützt werden sollen. Ziel ist es, Banken an hochriskanten Spekulationen zu hindern, die neue Finanzkrisen auslösen könnten. Im Sommer soll das Vorhaben in Kraft treten.
Plötzlich ging alles sehr schnell. Nachdem die Republikaner am Mittwoch noch eine Abstimmung verhindert hatten, stimmten jetzt vier von ihnen für die weitgehendste Neuordnung der Finanzmärkte seit den 30er Jahren. Nie wieder, so war die Vorgabe des Präsidenten, sollen die amerikanischen Steuerzahler mit gigantischen Summen für Fehlspekulationen von Banken und Investmentfirmen zahlen müssen. Kurz vor der Abstimmung wandte Obama sich gegen Kritiker des Gesetzes, die vor einer drohenden Kapitalflucht warnten. Diese Reform soll nicht die Kräfte des freien Marktes behindern. Sie bringt nur berechenbare und vernünftige Regeln für diesen Finanzmarkt. Und die sehen vor, mehr Transparenz und Kontrolle bei hochspekulativen Finanzgeschäften, mehr Mitsprache der Aktionäre bei Manager-Bonuszahlungen, die Möglichkeit, große Banken aufzuspalten oder abzuwickeln, wenn deren Schieflage die Stabilität des gesamten Finanzsystems gefährdet, und eine Verbraucherschutzagentur unter dem Dach der Zentralbank. Die Gesetzesversion des Senats muss jetzt noch mit der des Repräsentantenhauses abgeglichen werden. Gelingt das, hätte Obama spürbaren Rückenwind für die Kongresswahlen im November.
Für Barack Obama wäre das Gesetz nach der Gesundheitsreform der zweite große innenpolitische Erfolg. Und wichtiger noch, anders als bei seiner umstrittenen Gesundheitsreform, ist dieser Versuch, den Spekulanten an der Wall Street Zügel anzulegen, in der Bevölkerung überaus populär. Daraus können die Republikaner diesmal wohl kaum politisches Kapital schlagen.
Bundespräsident Köhler will mehr Rückhalt für die Bundeswehrsoldaten in Afghanistan erreichen. Das sagte er bei einem unangekündigten Besuch im deutschen Feldlager in Masai-Sharif. Der umstrittene Einsatz sei schwer und gefährlich, aber auch richtig und legitim. Die Sicherheitslage in Afghanistan ist weiter angespannt. Deutschland stellt mit rund 4.400 Soldaten das drittgrößte Kontingent der NATO-Truppen.
Eine doppelte Premiere. Zum ersten Mal besuchte Horst Köhler die Bundeswehrsoldaten in Afghanistan, zugleich die erste Visite eines Bundespräsidenten seit Beginn des deutschen Einsatzes vor mehr als 8 Jahren. Am Ehrenhain gedachte Horst Köhler der Gefallenen. Anschließend kündigte er an, für mehr Rückhalt sorgen zu wollen.
Ich verspreche Ihnen, ich werde alles tun, was ich kann, damit in Deutschland gewürdigt wird, was Sie in Afghanistan leisten. Für unser Vaterland, für die Menschen hier und für mehr Sicherheit insgesamt in der Welt.
Im Gespräch schilderten manche Soldaten dem Staatsoberhaupt auch ihre Zweifel am Sinn des Einsatzes. Horst Köhler erfuhr, warum es so gefährlich für die Truppe ist, in Nordafghanistan für mehr Stabilität zu sorgen und warum dieser Einsatz für viele schon lange ein Krieg ist.
Hier, finde ich, fühlen die Soldaten weitgehend, es ist ein Krieg und dem werde ich nicht widersprechen.
Nach knapp 3 Stunden reiste der Bundespräsident zurück nach Deutschland.
Der Kurzbesuch habe ihnen Mut gemacht, sagten viele Soldaten im Feldlager am Abend. Sie wissen, dass die Bundeswehr inzwischen nahezu täglich in Gefechte mit Aufständischen verwickelt ist. Und sie fürchten, dass diese Kämpfe in den kommenden Wochen noch zunehmen könnten.
Beim angeschlagenen Autobauer Opel haben sich Unternehmensführung und Betriebsrat auf einen Sanierungsplan geeinigt. Zentraler Teil des Abkommens ist ein Lohnverzicht der Belegschaft. In Europa sollen so jährlich 265 Millionen Euro eingespart werden, etwa 2/3 davon in Deutschland. Die Gelder sollen bei einem Treuhänder geparkt und in neue Automodelle investiert werden.
Schulterschluss zwischen Opel-Chef Nick Reilly und Betriebsratschef Klaus Franz. Nach monatelangem Ringen um einen Beitrag der Arbeitnehmer zur Sanierung des Autobauers zeigten sie sich schließlich einig. Das Ergebnis: Zur Rettung von Opel will die Belegschaft in Europa jährlich 265 Millionen Euro beisteuern. Rund 177 Millionen davon kommen von Mitarbeitern in Deutschland. Jeder Einzelne verzichtet auf durchschnittlich 5.500 Euro pro Jahr, nämlich auf Teile von Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie eine Tariferhöhung. Dafür verspricht Opel Gewinnbeteiligung und Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen.
Wir haben die Garantie dafür, dass unsere Investitionen als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht irgendwo in der großen Welt von General Motors verschwinden.
Doch dem Betriebsrat gelang es nicht, die angestrebte Mitarbeiterbeteiligung am Unternehmen herauszuhandeln. Stattdessen sollen die Sparbeiträge der Arbeitnehmer durch ein Treuhandmodell abgesichert werden. Dabei werden die Beiträge der Mitarbeiter auf ein Treuhandkonto eingezahlt. Erst wenn GM selbst Geld in die Opel-Werke steckt, kann Geld vom Treuhandkonto in Entwicklung und Produktion fließen. Das Unternehmen stellte klar, vom Staat wolle man keine Geschenke. Wir bitten die Regierung nicht um Geld, wir bitten um Bürgschaften, damit wir das Geld von Banken bekommen können. Ob Opel die Staatsbürgschaft von über 1 Milliarde Euro nun erhält, will die Bundesregierung nach Pfingsten entscheiden.
In Nordrhein-Westfalen gehen die Bemühungen um die Regierungsbildung in die nächste Runde. SPD und CDU rüsten sich für ein erstes Sondierungsgespräch kommende Woche. Das Angebot, die Chancen für eine große Koalition auszuloten, hatte gestern die SPD gemacht, gleich nach dem Scheitern der Bemühungen um ein Bündnis mit Grünen und Linkspartei.
Pfingstspaziergang der CDU-Basis in Recklinghausen. Begeisterung über eine mögliche große Koalition herrscht hier nicht, aber wenigstens, so sagen sie, sei Rot-Rot-Grün gescheitert.
Von daher bin ich natürlich sehr erleichtert und hoffe natürlich, dass wir weiter in der Regierung mit beteiligt sind.
Soweit das Ziel, an der Umsetzung arbeitet am Abend der CDU-Vorstand in Düsseldorf. Die Gespräche mit der SPD nach Pfingsten müssen vorbereitet werden. Jürgen Röttgers nennt es klug, dass die SPD keine Vorbedingungen stellt und sieht gute Chancen für eine stabile neue Regierung.
Ich glaube, dass es deshalb wichtig ist, dass da ein Stück Vertrauen wächst, dass die Gespräche auf gleicher Augenhöhe stattfinden und dass es möglich ist, Kompromisse gemeinsam zu finden.
Kompromisse werden vor allem beim Thema Bildung nötig sein. Längeres gemeinsames Lernen fordert die SPD. Die CDU will das dreigliedrige Schulsystem erhalten. Die SPD will die Studiengebühren abschaffen, die CDU nicht. Auch bei der SPD kommt am Abend der Vorstand zusammen. Hannelore Kraft will, wie Jürgen Röttgers, erst über Inhalte und nicht über Posten reden.
Die Wählerinnen und Wähler wollen einen Politikwechsel in Nordrhein-Westfalen. Dafür stehen wir. Und diese inhaltliche Veränderung wollen wir durchsetzen. Und das wird auch Gegenstand der Sondierungsgespräche sein.
Wer regiert demnächst das bevölkerungsreichste Bundesland und sitzt im Chefbüro in der Düsseldorfer Staatskanzlei? Mit einem schnellen Ende des Machtpokers ist nicht zu rechnen.
Im Süden Polens geht das Hochwasser langsam zurück. Doch weiter nördlich, nahe der Hauptstadt Warschau, steigen die Pegelstände. Mindestens 9 Menschen sind nach Polizeiangaben durch die Überschwemmungen ums Leben gekommen. In Warschau erwarten die Behörden, dass die Weichsel am Abend auf ein Rekordhoch ansteigt. Die Lage sei ernst, aber nicht dramatisch, hieß es. Im Süden des Landes ziehen sich die Wassermassen langsam zurück. Zum ersten Mal seit 57 Jahren hat ein deutsches Eishockey-Team wieder eine Chance auf eine WM-Medaille. Mit ihrem 1:0-Sieg über die Schweiz gelang der Mannschaft von Trainer Uwe Krupp gestern Abend der Einzug ins Halbfinale. Gegner in der Runde der letzten 4 ist Titelverteidiger Russland.
Turbine Potsdam hat als erste Frauenfußballmannschaft die Champions League gewonnen. In einem dramatischen Finale setzten sich die Brandenburgerinnen gegen das französische Team Olympique Lyon durch. Die Entscheidung fiel erst im Elfmeterschießen. Herausragende Spielerin war dabei die Potsdamer Torfrau Anna Saarholz. Die 17-Jährige hielt 2 Elfmeter und verwandelte dann auch selbst. Am Ende gewann Turbine Potsdam mit 7:6.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 22. Mai.
Dank eines Hochs über Nordwesteuropa erwartet uns ein meist freundliches und warmes Pfingstwochenende. Am Montag ändert sich die Wetterlage wieder und von Norden fließt kühlere Luft heran, in der sich wieder vermehrt Schauer entwickeln. Im Osten und Süden gibt es heute Nacht noch einige Wolken, die vor allem anfangs einzelne Schauer bringen. Sonst ist es meist klar und trocken. Stellenweise bildet sich Nebel. In der Osthälfte morgen mal Sonne, mal dichtere Wolken, später auch örtliche Schauer oder Gewitter. Im übrigen Land scheint verbreitet die Sonne, nur über den Mittelgebirgen besteht ein leichtes Schauerrisiko. Abgesehen von Schauer- und Gewitterböen wird der Wind schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nord. An der Spree heute Nacht 12, im Sauerland nur kühle 4 Grad. Morgen Temperaturen von 15 Grad an der Nordsee bis 24 am Rhein. Am Sonntag ändert sich noch wenig an diesem Wetter. Am Montag breiten sich von Norden dichte Wolken mit Schauern aus, vor allem in der Mitte später auch Gewitter. Im Süden bleibt's noch länger freundlich. Am Dienstag mal Sonne, mal Wolken und gebietsweise Schauer.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen mit Tom Buro. Heute um 23.10 Uhr. Darin gutes Geschäft, wie griechische Banker vom Euro-Rettungsschirm profitieren, sowie gierige Bayern, die Sehnsucht nach dem Fußballhimmel.